Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Interview.
Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Jakob Broh. Er ist Founding Partner bei 2150, ein neuer Fonds bzw. ein Fonds, der sein Closing in Höhe von 268 Millionen Dollar bekannt gegeben hat. Jakob war Anfang des Jahres schon mal bei uns zu Gast, da haben sie ihren Fonds gerade angekündigt. Jetzt ist es quasi vollzogen. Der Fonds ist aktiv, hat auch schon die ersten Investments getätigt und es geht bei dem ganzen Thema um die, ja, ich sag mal, Nachhaltigkeit im urbanen Raum, also in den Innenstädten. Was gibt es da für Hebel, was gibt es da für Möglichkeiten, um dafür zu sorgen, dass Städte auch ja langfristig irgendwie der Ort sein können, wo wir uns wohlfühlen können? Ja, ist ein super cooles Gespräch geworden, geht auch sofort los. Ich möchte nur ganz kurz hinweisen, wir hatten vorhin auch Christian Nagel zu Gast von Early Bird Ventures, der auch einen neuen Fonds vorgestellt hat, der sich an Ausgründungen von Universitäten in Deutschland und Europa richtet. Und ja, also auch das ist ein Gespräch, auf das ich euch nochmal zumindest hinweisen möchte. Wenn ihr euch für VCs, für Fonds interessiert, wenn ihr vielleicht selbst auf Kapitalsuche seid oder wenn ihr jemanden kennen solltet, der auf Kapitalsuche ist, dann hört euch am besten beide Gespräche an. So. Jetzt geht's los mit Jakob Broh von 2150. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Startup Insider Daily. Interview.
Cool. Ja, dann freue ich mich sehr. Jakob Broh ist hier, Founding Partner von 2150. Hallo Jakob.
Hallo Jan Thomas. Freut mich hier wieder zu sein.
Ja, wenn du sagst wieder, wir haben im Februar gesprochen. Da war es damals, glaube ich, die Nachricht, dass ihr anfangt, euren Fonds aufzusetzen. Und heute sprechen wir, weil er jetzt nach dann wahrscheinlich 8 Monaten geclosed ist, ja?
Richtig.
Ja, und für die, die es damals nicht gehört haben, also ich finde, der Fonds ist sehr, sehr stattlich geworden, ne? 268 Millionen Euro und ihr habt geschrieben, der ist überzeichnet.
Das ist richtig, also wir haben sehr viel Nachfrage bekommen, also auch hier im die letzten 6 Monate oder so vom Fundraising, das war wirklich so eine, ja, ich würde sagen, bei mir ist ich habe das Gefühl, dass die Welt so, also irgendwie Schaltung gewechselt hat, also im Sinne von Climate Awareness im Kapitalmarkt, also auch bei die Gründer und dem Ökosystem. Das ist wirklich so eine Perfect Storm. Und wir haben, glaube ich, Glück gehabt, also gute Timing gehabt, weil wir so, also ein paar Jahre davor vorbereitet haben und wir waren da, also auch mit die richtige Timing, auch Größe vom Fund. Also wir hatten da, also mit 270 Millionen, dann können auch die großen Institutional Investoren dabei sein. Also und dafür haben wir auch diese, also wirklich so eine, also unglaubliche starke Mix von Institutional Blue Chip Investoren und auch die wirklich so super tolle strategische Investoren zusammengebracht. Und das ist wirklich, also ja, wir könnten nicht so ein Traumszenario für uns.
Wenn du über Investoren sprichst, dann meinst du die Limited Partners, die bei euch investiert haben, ne?
Genau, ja, richtig. Also die Investoren, die uns vertrauen und uns das Geld geben. Mhm. Und also wir reden über, also im Financial-Bereich, also Investoren wie Credit Suisse, Goldman Sachs, großen Sovereign Wealth Funds aus Asien und Europa. Also die strategischen Investoren sind auch sehr, sehr wichtig für uns. Also wir haben diese Strategie versucht zu machen, indem wir die Verbindung zwischen Finance, Strategic, Industry und Entrepreneurship so zusammenbringen. Und die strategischen Investoren, zum Beispiel in Deutschland, es geht um, also die Goldbeck-Gruppe, eine der größten Bauunternehmen Deutschlands und Europas, und sehr, 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 sehr avanciert, also wenn es geht um Technologie, Innovation und Sustainability. Wir haben auch, also BMW Foundation, BMW-Gruppe dabei, also super, super stark im Bereich Sustainability Impact, aber auch die ganze Innovations-Ökosystem, vor allem in München, also mit Unternehmertum und alles, wo und eben die so also sehr ja, also tief eingesteckt ist. Das ist wirklich so ein toller Partner für uns auch. Und ja, wir haben so diese so eine Mischung von Blue-Chip-Investoren, vom Finance und vom strategischen Bereich und Industry gefunden. Und das bringt so wirklich diese Power von unserer Plattform, damit wir, also wir hoffen, dass wir bessere Investitionen machen können und auch, dass wir die Portfolio-Companies also wirklich helfen können, weil wir haben 40 Millionen Quadratmeter, glaube ich, also unter Management zwischen diesen Investoren. Also Immobilienfläche, Real Estate, Infrastruktur, Energie und also Warehouses, Parkinghäuser, alles, was man denken kann. Und das hilft wirklich, wenn wir diese Investition machen, die Unternehmen, die machen Baumaterialien, die machen Technologie für Execution von Bauprozessen, aber auch also generelle Softwares für Carbon Management, ESG Management und so weiter. Und das ist wirklich so eine, ich glaube, das war so die rechtliche Kombinatorik vom Team, Strategie, Timing und Thema, dass so wirklich alle so zusammen geflossen sind und das hat wirklich funktioniert. Ja. Mhm.
Du hast euch gerade im Nebensatz als Plattform bezeichnet. Wie kommt es denn dazu?
Ja, weil also wir versuchen wirklich, also nicht nur das Geld zu beibringen an die Gründer, also es gibt viel Geld, wenn man sie also rund schaut. Es gibt sehr viel Geld von jeder Ecke, aber wir versuchen nicht nur das Geld, aber auch Access und Netzwerke und Knowledge vom Industrie zu beibringen. Also wir wollen jedes Mal, dass wir eine Investition machen, dann machen wir so einen Plan für seinen Impact und Business Planning und so weiter, aber wir machen auch einen Plan für uns. Wie helfen wir diese Unternehmen, das Startup, mit seinen Erfolgen, seinem Business, sein Wachstum. Und es geht nicht nur um so, ja, helfen mit Instruktionen oder wir machen die Board Meetings und alles, was man normal als Venture Investor immer machen sollen, aber wir versuchen wirklich auch also Kunden zu finden in unserem Netzwerk, die uns vertrauen, weil wir sind so eine Spezialist sozusagen im Venture-Bereich. Und diese ganzen Urban Tech Sustainability Bereich. Und das, also wir sehen, dass es eigentlich, ja, es klappt eigentlich ganz gut, weil wir sehen viele Founders und Co-Investoren, die suchen uns aus, weil sie wissen und sie haben bemerkt, dass wir diese starke Plattform von Investoren und strategischen Partnern haben. Und wir wissen sehr viel und sehr tief. Also wir haben Know-how über diese Themen, dass wir an denen wir fokussieren. Und das macht so einen Unterschied. Also wir sind, es gibt so eine Mission Alignment, würde ich sagen, also zwischen uns, die Gründer und unser Institutional oder unser LPs und Partners. Und das macht einen Unterschied. Also weil die Gründer sehen, okay, diese 250-Typen, die können vielleicht also wirklich so einen Unterschied machen, nicht nur das Geld geben. Und das war immer unser Plan, unsere Ambition und wir freuen uns, dass wir also in die ersten 5 Investitionen, die wir machen, gerade haben, dass wir, da können wir es sehen, dass das eigentlich, dass diese Value Proposition hat Wert. Ja? So, das freut uns.
Lass uns über die 5 Investitionen, die ihr schon getätigt habt, gleich nochmal separat sprechen. Ich wollte mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen nochmal und ich finde ja deinen Werdegang sehr interessant. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie es bei dir, wann kam denn der Moment, wo du gedacht hast, man muss jetzt unbedingt einen Fonds machen, der sich mit urbanen Themen, mit Sustainability im urbanen Raum beschäftigt, weil du kommst von Rocket Internet, warst dann nochmal danach bei McKinsey, habe ich gesehen. Und hast jetzt den Schritt gemacht? Ich meine, also wann kommt denn der Punkt, wo man denkt, mein nächster Karriereschritt ist ein Fonds?
Es war so ein paar Punkte, also ein kleine Schritte dahin, aber erstens in 2017 jemand hat mir angefragt, ein Entwickler von also the most sustainable buildings der Welt, hat mir angefragt, ob ich so helfen könnte vielleicht, also um dieses Technologie, dieses Produkt, also wirklich global skalieren können. Und ich habe gedacht, also warum sollte ich das machen? könnte man das wirklich, aber warum macht das Sinn? Er hat dann gesagt, ja, also vielleicht weiß ich nicht, 40% von Emissionen der Welt kann man also im Baubereich, im Real Estate Entwicklung und Betrieb finden. Und das wusste ich nicht. Dann haben wir gesagt, okay, das ist wirklich interessant und wichtig zu lösen irgendwie. Und dann habe ich also Glück gehabt, würde ich auch sagen, ich habe diese Themen ausgesucht, habe realisiert, okay, das ist ganz viel so Early-Stage-Aktivität, also unterwegs, aber es ist noch früh. Aber das ist auch eine riesen Welle, dass vielleicht also unterwegs ist. Und dann habe ich meinen Mitgründer Mikkel getroffen, also ist schon 3 Jahre her und wir haben das kurz so überlegt, also wie kann man Innovation wirklich akzelerieren, also Sustainability, Innovation, Productivity und alles also wirklich beizubringen im Urban Tech Bereich. Und ja, dann haben wir es entschieden, lass uns das untersuchen und researchen, und dann haben wir Zeit verbracht mit diesem Research und am Ende haben wir gesagt, okay, das macht wirklich total Sinn. Wir haben so gute Indikatoren auch vom Investoren gehört und haben gedacht, okay, das und dann machen wir das. Und dann die letzten Jahre haben wir wirklich alles gemacht, also Team zusammengebracht, fundraised und alles über 1,5 Jahre.
Finde ich hochinteressant. Heißt das denn im Umkehrschluss, eigentlich jeder, der einen Fonds raisen möchte, kann das heute schaffen? Ist so viel Kapital am Markt und man braucht eigentlich nur, ich weiß nicht, eine glaubwürdige Story oder zumindest ein sehr, sehr Zeit, du hast ja von dem Perfect Storm gesprochen, ein zeitgemäßes Thema, oder sind es auch eure Persönlichkeiten, die da eine entscheidende Rolle gespielt haben?
Also es gibt mehr Kapital als immer, aber ich glaube, es ist noch schwierig, also einen ersten Fonds zu machen und auch einen ersten Fonds die mit dieser Größe, das ist ganz, das ist nicht normal. Ich glaube, dass diese Kombination von unserem Team, die Kombination, also die Partners und unser LPGP-Ökosystem, das ich so beschreiben habe, also ich glaube, das macht einen Unterschied für uns. Und neben dieser Perfect Storm von Faktoren, ja, also es geht wirklich immer um das Team. Und wir haben auch Glück gehabt, also unterwegs haben wir eine Investition gemacht, wir haben einen Exit, wir haben mit Spacemaker, das so eine Proofpoint war und ja, so also viele kleine Elementen, aber das Team am Anfang macht einen riesen Unterschied.
Und vielleicht kannst du mal, wir sprechen ja über primär Urban Tech, ne? Also ihr wollt den urbanen Raum, wollt ihr verändern, habe ich richtig verstanden? Und vielleicht kannst du mal so aus deiner Sicht die größten Hebel, die jetzt gerade, also vielleicht die Notwendigkeit, warum jetzt überhaupt, du sagst ja, wenn du sagst Perfect Storm, heißt ja, es ist der richtige Zeitpunkt, es wird schon als Problem oder als Notwendigkeit anerkannt. Was sind denn so die größten Hebel und die größten Dinge, die ihr da seht, die sich verändern müssen?
Ja. Also wenn man an Energieverbrauch also, kurz schaut, also im Urban-Bereich, dann ist ganz klar, dass Baumaterialien ein Riesenproblem, also mit 50-20% vom CO2 der Welt ist wirklich da gescheckt. Auch also Electrification von die ganze Prozess und danach die Betrieb von Real Estate, das ist wirklich teuer. Also man verlust so viel Energie. Zusammen macht das irgendwie 40% der totale Energiekonsum und CO2-Emissions der Welt. Und dafür haben wir auch also mit diesen Themen angefangen. Also mit Carbon Cure im Concrete, also Carbon Capture Concrete. Im Bereich haben wir das erste Investition gemacht. Wir haben gerade eine Investition in Nordamerika gemacht, sein Unternehmen. Das heißt AeroSeal und ist eine sehr geniale Technologie für die Dichtung von Undichtnisse im Gebäude. Also
und die Fugen und so weiter, ja?
Die Fugen, vor allem die Ventilationskanäle und die ganze so Bau. Die Wände, die Fenster und alles, aber auch Pipelines, Methan-Pipelines. Und das ist sehr wichtig, also in Nordamerika, in der US, ist das die größte Quelle zu Energieverlust im so Building Stock, ist eigentlich diese undichte A-Track kennen, ROA oder AirDucts. Mhm. Und normalerweise braucht man Duct Tape und das heißt, das ist so eine Pasta, dass man manuell, mit dem man manuell diese kleinen Cracks und undicht, ist es also ja, also you fix them.
So versiegeln aber, und schließen, ja?
Ja, so versiegeln, aber das ist komplett unmöglich, also weil es so manuell ist, also du musst ein ganzes Haus manchmal komplett zerstören, um das zu kriegen, sodass es passiert nicht. Das ist eine impossible mission. Und die haben so eine sehr schlaue, sehr geniale Lösung gefunden. Und die nutzen so eine aerosolisierte Gummi-Chemie-Formular. Und das fliegt eigentlich durch die Röhre, durch die Gebäude, die Räume. Und die finden natürlich die Cracks, also in dem der diese Draft sind und dann ja, in Deutsch ist es für mich so ein bisschen schwierig zu erklären, aber they fix the cracks by finding them and settling around them. Mhm. Aber das ist sehr, sehr, sehr mechanisch, aber es gibt sehr viel, es ist nicht einfach zu machen. Es gibt Hardware, IoT, Artificial Intelligence für Algorithmus, die sehr aerosolisieren. Prozess ist, also es ist nicht so einfach, aber es ist so, so impactvoll. Deswegen so eine Gigacorn-Potenzial mit Aerosol.
Ah ja, also das, weil ich wollte mich fragen, also das klang jetzt sehr nicht digital, aber ihr seid schon irgendwie auf der Suche nach sehr skalierbaren Lösungen, ja?
Ja, diese hier ist super skalierbar. Ist eigentlich von alles, was wir gesehen haben, hat Aerosol die größte Potenzial von CO2-Vermeidung. Also pro Jahr, also mehr als ein halbe Gigaton. Also wirklich, das ist 1% von den insgesamten Emissionen der Welt. Das ist pro Jahr, das ist ganz viel. Und ja, aber wir investieren auch in Software für, also wir haben gerade in Normativ investiert. Das ist so, also super exciting. Also wir reden hier über Carbon Accounting und ESG Management Software. Und also ich denke, das ist eigentlich das erste globale Software-Vertikal im Bereich Climate Tech, weil jeder Unternehmen, jede Organisation braucht ein Software- und Datenmodell, also was automatisiert ist, um seinen CO2-Footprint zu maßen verstehen und zu verbessern. Und jetzt ist das wirklich so Manual Consulting, super teuer, nur die großen Unternehmen hat das Geld und man braucht was wirklich Skalierbares. Und es ist nicht nur so ein freiwilliges Feel-Good-Do-Good Aktivität, es ist wirklich so ein Compliance-Thema. Und es wird immer schwieriger und schwieriger, auch für Kleinunternehmer, compliant zu sein in dieser CO2, diese Carbon-Alter, das wir jetzt haben. Und dafür sind wir sehr, also wir brauchen das über alles, also im Urban Tech, aber auch in jeder Industrie. Und dafür haben wir gesagt, also wir müssen so eine potenzielle European Category Leader finden. Und wir haben Normativ gefunden, das ist ein unglaublich starkes Team, starke Technologie, auch so ein Pionier. Und Gründer Christian ist so wirklich auch so eine Thought Leader in dieses ganze Thema. Und sehr, sehr purpose-aligned. Und dafür haben wir diese Investition gemacht.
Super. Und kannst du nochmal erzählen, euer Geld jetzt, die 268 Millionen, in wie viele Startups investiert ihr und in welchen Stages investiert ihr?
Wir investieren, Plan ist, ungefähr 20 Startups zu unterstützen. Und wir fangen normalerweise an bei Series A, Series B Stage. Wir können also von 1 Million bis 10 oder sogar mehr als erste Investition machen. So, wir können ganz so, also höhere Tickets auch machen. Und wir haben 50% plus der Fond reserviert für Follow-on-Investitionen. Also wir können wirklich auch länger dabei helfen. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied zwischen uns und die kleinen Climate Tech Funds und Spezialisten in unserer Welt, sozusagen, also wir können auch so einen Unterschied für länger Zeit machen. Und das braucht die Unternehmen wirklich.
Jetzt hast du gerade bei Normative, hast du über Thought Leadership gesprochen. Vielleicht nochmal ein, zwei generelle Fragen dann eben an dich, weil ihr seid ja wahrscheinlich auch, weil ihr jetzt so viel seht, seid ihr wahrscheinlich auch eine Art Thought Leader, wo dann eure LPs hingucken und Fragen stellen und von euch auch Antworten erwarten. Sag mal, deinen Blick auf die Städte heute, wo, also kann man Städte eigentlich in der ausreichenden Geschwindigkeit, in der notwendigen Geschwindigkeit überhaupt noch restrukturieren oder siehst du eigentlich eher den Ansatz, dass man Städte eigentlich besser, ich weiß nicht, neu bauen müsste und müsste sagen, die Dinge, die wir eigentlich brauchen, um einen zukunftsfähigen Planeten zu bewahren, kann man eigentlich nicht in ein fertiges Gefäß, in ein fertiges Gefäß wie die jetzigen Städte ummodellieren? Also wie ist da dein Blick drauf?
Ja. Also es ist eine riesen Challenge. Das ist klar. Ja, und wir sind vielleicht Techno-Optimists, aber wir brauchen viel von uns. Nicht nur in Terminal 50, aber über alles so. Aber ich denke, dass sehr viel ist möglich. Und wenn alle, also wirklich all hands on deck, nicht nur in Venture Investing und Entrepreneurship, aber auch im Government und über alles, dann kriegen wir das hin irgendwie, weil die Möglichkeiten, also die Grundbestandteile von Technologieinnovation, sind da. Wir müssen nur gute Finanzierung und Regulierung hinkriegen, um diese Gründer und innovative Startups und Unternehmen wirklich zu unterstützen. Also wir brauchen auch die riesen Carbon Capture Storage, Multi-Billion Infrastrukturinvestitionen und alles, das können wir, also dabei können wir leider nicht sein. Aber wir brauchen sehr, sehr viele Komponente. Aber ich habe also Überweisung, dass eigentlich das alles möglich ist. Also was die Menschheit hingekriegt hat, also vorher, das ist unglaublich. So, ich glaube, wir kriegen das hin, wenn wir das wirklich ernst nehmen. Und es geht wirklich um die existierende Baubereiche, ob wir mehr effizienter machen und wir müssen weniger Energieverlust und so haben. Und wir müssen vor allem alles, was wir neu bauen, müssen wir bauen in so eine, mit anderen Methoden, anderen Baumaterialien. Und wir sehen also totale Sci-Fi-Möglichkeiten, die nicht so weit weg sind. Also wir können uns vorstellen, dass wir mit also diese ganze Thema Carbon to X, also du nimmst Carbon, irgendwelche Form, und dann so eine Konvertierung zu so einem Baumaterial oder eine Material für, was weiß ich, also Automotive, Consumer Goods, alles. Und das ist eigentlich möglich, also CO2, also Carbon, zu konvertieren zu Composite Materials. Also Composite Materials heute zum Beispiel, also wenn du wie heißt das? Also Windmühlen. Anschauen, das sind diese riesen Flügel. Die sind also von Composite Materials, die von Carbon gemacht sind. Das können wir auch vorstellen. Also die sind unglaublich stark und flexibel, also viel stärker und flexibler als Stahl. Man könnte sich vorstellen, das könnte man vielleicht auch für 2 Billionen Häuser in Emerging Markets nutzen. Also nur so ein Gedanke. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die auch manchmal extrem klingt. Aber das ist wirklich, also es ist voll dran, also mit Innovation, Investitionen und auch Regulation. Und wir sehen, dass also Städte sind eigentlich sehr viel also ahead mit Regulierung. Also in New York kommt jetzt so eine neue Regulierung und das muss jeder neue Gebäude muss so also green Building sein. Und das ist nur die Stadt von New York, macht diese Regulierung. So die also State-Level, City-Level und Nation-Level, es passiert viel und auch im EU, also es gibt sehr viel. Aber wir glauben auch an das, also wieder mit normativ im Sinne, also das Druck kommt auch von oben, also von Regulators und Financial Markets.
Hm. Entschuldigung. Hm.
Ja, also man muss als Investor, muss man also schon wissen, ob man so eine grüne, also ein ESG-Investment wirklich macht und kein Greenwashing dabei steckt und darunter steckt. Das wird immer, immer mehr wichtig. und Normative und diese Typen von Technologien, die sind auch unterwegs, um diese Transparenz und Accountability zu machen. Das, dafür ist es wichtig.
Und siehst du denn, du hast ja vorhin gesagt, es gibt Kapital im Überfluss und ne, Perfect Storm hast du jetzt, wie gesagt, genannt. Gibt es denn genügend Startups, die dann irgendwie auch parat stehen, die dieses Kapital verarbeiten können mit, sagen wir jetzt, wegweisende Ideen? Man darf jetzt auch nicht vergessen, ne, du kommst ja auch von Rocket Internet. Das sind, also wir haben große, ich weiß nicht, Trends in Deutschland gehabt, wo zumindest die Startup-Szene eher durch E-Commerce oder durch irgendwelche Quick Wins und so weiter aufgefallen ist. Also weniger durch die Deep Tech-Themen, die jetzt irgendwie Sustainability-Ansätze verfolgen. Wie ist das gerade aus deiner Sicht?
Also ich glaube, am Ende gibt es so eine gute Balance, weil es dauert lange mit Hardtech zum Beispiel, Energy-Tech, Infrastruktur-Tech, es dauert lange und also man braucht unglaublich viel Geld. Also wenn du so Gigafactories und Carbon Capture and Storage, alle diese Themen anschaut, das ist wirklich so Multi-Billion Investitionen für so eine Single-Asset manchmal. Im Venture-Bereich, wo es so meistens geht um Light-Tech oder so eine Kombination, wie die Fälle, dass wir gerade besprochen haben, das glaube ich, es gibt viel unterwegs und es gibt auch viel im Early-Stage-Bereich, die wirklich großen Möglichkeiten, also für Riesenwachstumsrunden und so, die sind gerade angefangen, als man sieht, also Inpal in Deutschland zum Beispiel, ein gute Beispiel, also diese eine Riesenrunde. Und das ist wirklich auch so ein Result von diesem Perfect Storm. Und mehr von diesen Größenrunden wird auch in Zukunft sehen. Und ich glaube, das ist so eine, also es gibt sehr viel für uns zu tun. Vielleicht für, weiß ich nicht, also Blackstone oder KKR oder so diese Rieseninvestoren. Die müssen vielleicht noch mehr nach diese Capital-Heavy Möglichkeiten schauen. Aber die sind auch also sehr interessiert in Portfolio-Dingen wie uns. Also das sehen wir auch gerade im Markt.
Du, dann vielleicht allerletzte Frage, weil ich sie irgendwie grundsätzlich sehr spannend finde. Wir reden ja jetzt die ganze Zeit über Emissionen, über CO2. Siehst du denn, du bist ja jetzt nah dran an diesen ganzen Themen, siehst du denn, dass vielleicht CO2 fast eine zweite Währung wird, die ähnlich auf Produkte, weiß ich, vielleicht sogar etikettiert wird, aber zumindest klassifiziert, wie auch der Preis an sich, also der monetäre Preis? Siehst du also zum Beispiel, dass man irgendwann sagt, keine Ahnung, dieses Auto kostet 30.000 Euro, ja, aber hat ja, auch ja, so und so viel CO2-Ballast oder Bilanz ja, mit sich gebracht?
Sicher. Also es ist schon im so First-Mover-Länder wie Kanada, Norwegen und andere, also das sieht man sieht schon so eine Green Premium. Also wenn du sehr intensiv Industrie betreibt, dann also es gibt momentan manchmal also einen Discount, also aber es wird teurer und teurer und am Ende erwarten wir, dass also die CO2-Quoten vom High Quality, nicht dieser also meistens vom Schrott im Markt gerade, aber die High Quality CO2-Quoten Offsets oder Investitionen eigentlich. Also die werden also unfassbar teuer. Wir reden über 100, 200, vielleicht höher pro Tonne von CO2. Mhm. Und wenn diese Steuer trifft, Energiebranche, Automotive, Baubranche und alle, dann also alle sind wirklich so in Hochbereitschaft, um diese Zukunft von Carbon Tax, also effektivisierte, aktualisierte Carbon Tax oder Green Premiums, zu managen. Und das wird wirklich real und das, man sieht eigentlich schon Investitionen in die Zukunft, die sehr eng Timing hat mit die Daten für neue Stufen von Carbon Tax in verschiedenen Ländern. Also Carbon Taxation funktioniert. Ja? Hm. Nur mehr Druck. Also, und das wird auch eine Realität. Und das hängt auch mit Software wie Normativ zusammen. Man muss wirklich wissen, ob es like 200 Millionen oder 1 Million Tonnen ist. Also es macht einen riesen Unterschied vom Geld. Also heute wird sehr viele von dieser Incumbent Industries, die würden so also unprofitabel sein, wenn die volle Carbon Tax aktualisiert wird. Aber es kommt. Und es kommt schneller, als man denkt.
Und das bedeutet ja im Umkehrschluss dann auch, wenn du sagst, der Druck steigt an und es gibt schon Vorreiter, wo man vielleicht einfach nur mal die Formate oder Vorgehensweisen adaptieren müsste, bedeutet ja vielleicht umgekehrt auch, dass sehr viele Branchen, die vielleicht dann nicht mehr Schritt halten können oder die vielleicht auch irreparabel sind, einfach verschwinden werden, oder? Ne? Also ich sage jetzt mal hier in Deutschland, wir haben ja Riesendebatten über den Kohleausstieg und so weiter und so fort. Wie ist dein Blick darauf? Das muss man dann einfach hinnehmen oder würdest du sagen, nein, man muss eben versuchen, auch Branchen, die gefährdet sind, irgendwie, weiß nicht, umzujustieren?
Ich glaube, wir müssen sehr viel umjustieren. Also die Fälle, also Energieversorgung ist so ein sehr empfindliches Thema. Also was mit Nuklear, was mit Kohle, was mit das und das. Also es gibt sehr viele und es ist sehr politisiert. Ja. Aber am Ende, wir müssen sehr viel umjustieren. Also wir können vielleicht auch Kohle, also Carbon to X nochmal, also wir können vielleicht Kohle zu Baumaterialien machen. Also schau mal an Made of Air in Berlin, hat gerade so eine kleine Runde geklost hier die letzte Woche mit EQT und anderen dabei und die machen genau dieses Thema. Also die versuchen Carbon zu Materialien zu machen, ohne die normale Petrochemical Emissionen. Und so, also man weiß nicht genau, also ich glaube auch die, wenn man Big Oil anschaut, also Big Oil ist sehr, sehr tief dran mit seinen Umjustierung oder Transition. Shell Oil, die haben also gerade Ubitricity gekauft, also ein Netzwerk von Ladestationen für EVs. Es gibt sehr viel unterwegs. Ich glaube, diese Transition, Transformation ist unterwegs überall. Und ja, es gibt wahrscheinlich auch Incumbent Industries und Akteuren, die untergehen wird, aber am Ende ist eine riesen Transition. Wir brauchen auch, also wir können nicht alle so was auf Stopp machen und keine sowas. Wir brauchen auch Energie für Innovation. Also wir müssen Gigafactories bauen. Ja? Wir haben noch nicht diese totale Ersatzlösung von Concrete. Ja? Wir müssen noch also Häuser für die Menschen bauen. Also und bis dem, dass wir alle die Lösungen haben, dann müssen wir nochmal also eine gute Welt sichern. Und das braucht Energie. Also das können wir nicht ändern.
Super. Du, dann nehmen wir es mal bis hierher, Jakob. Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen auch off-topic oder quasi nicht off-topic, aber quasi erweitert gesprochen. Ja, finde ich aber super spannend. Ihr sitzt habe ich richtig gesehen, ihr sitzt in Berlin, aber ihr sitzt auch in London, ne, wenn ich es richtig verstehe, und ich glaube in Kopenhagen.
Genau. Ja, Kopenhagen, Berlin, London.
Ja, super.
Wir haben drei Locations.
Also das heißt, wenn man euch mal auf einen Kaffee treffen möchte, das geht in diesen drei Städten dann am einfachsten.
Genau, ja, richtig.
Super. Du, dann vielen, vielen Dank. Glückwunsch nochmal zu dem Closing. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Nee, ich würde sagen, das war ein super tolles Gespräch und hat mich gefreut. Und danke nochmal für die Einladung. Ja.
Ja, sehr, sehr gerne. Und dann bleiben wir in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
Super, vielen Dank.
Danke dir auch, Jakob. Bis dann, ciao.
Ciao.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war Jakob Bro von 2150 und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein super Gespräch. Wir hatten heute drei Investoren zu Gast. Zum einen heute Morgen Jasper Masemann von HV Capital, der ja sehr, sehr ausführlich über die neue Runde von Personio gesprochen hat und auch mal den israelischen IPO-Markt, den israelischen Startup-Markt so ein bisschen eingeordnet hat. Dann hatten wir zu Gast Christian Nagel, den Co-Founder und Managing Partner bei Early Bird Venture, der seinen neuen Fonds vorgestellt hat und jetzt eben Jakob Roh, den Founding Partner von 2150. Also ich glaube, wer sich für Investoren interessiert, der kam heute auf jeden Fall auf seine Kosten. Wie gesagt, ich bedanke mich, wenn ihr das weiterempfehlt. Ich bedanke mich auch, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Morgen früh geht es weiter mit den Nachrichten. In diesem Sinne, euch noch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.